Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Heute geht es um die Frage, wie Umweltschäden eingepreist werden könnten bei den Kosten für die Lebensmittel. Wir stellen außerdem den Wasserinsolvenzbericht der UN vor, wonach viele Regionen der Welt inzwischen viel zu wenig Wasser zum Überleben haben. Doch zuerst geht es um sehr schädliche Treibhausgasemissionen. Bad Wimpfen, ein idyllisch gelegener Ort am Neckar mit historischer Altstadt, kam in letzter Zeit öfter in die Schlagzeilen, unter anderem, weil das dort ansässige Chemieunternehmen Solvay über Jahre jeden Tag rund 100 Kilo einer gesundheitsschädlichen Ewigkeitschemikalie in den Neckar geleitet hat. Doch damit nicht genug. Außerdem sind über viele Jahre wohl erhebliche Mengen des Treibhausgases SF6 aus einer Anlage des Chemiekonzerns entwichen. Nun ist die Frage, warum Parlament und Öffentlichkeit darüber nicht informiert worden sind. Rede und Antwort stand gestern dazu die grüne Umweltministerin Thekla Walker. Unser Landeskorrespondent Moritz Ferle war für uns die ganze Zeit dabei.
Auch politisch ist diese Sitzung brisant. Denn anberaumt hat die Sondersitzung die CDU, Koalitionspartner der Grünen im Land. Und der Umweltausschuss tagt an diesem Dienstag nicht hinter verschlossenen Türen. CDU, SPD und FDP haben beantragt, dass sich die grüne Ministerin in einer öffentlichen Sitzung ihren Fragen stellen muss.
Der Titel der heutigen Sitzung ist monatelanges Schweigen statt Transparenz. Umweltministerium missachtet beim SF6-Skandal die Interessen von Parlament und Öffentlichkeit.
Forschende der Uni Frankfurt hatten einen Treibhausgasleck in Baden-Württemberg ausfindig gemacht. Im Raum Heilbronn wurden über Jahre erhebliche Mengen Schwefelhexafluorid, kurz SF6, ausgestoßen. Ein Gas, das als Isoliermittel in elektrischen Schaltanlagen eingesetzt wird und ein echter Klimasünder. Die Wirkung eines Kilos SF6 entspricht dem von 24 Tonnen CO2.
Und von all dem haben wir alle, die wir hier sitzen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, aus der Zeitung erfahren.
Kritisiert Raimund Haser, Fraktionsvize der CDU. Ins Rollen gekommen war die Aufklärung über die erhöhten Treibhausgasemissionen Anfang Dezember, nachdem Spiegel und ZDF über die Ergebnisse der Frankfurter Forschenden berichtet hatten. Mittlerweile hat das Umweltministerium bestätigt, wo die Ursache des SF6-Lecks zu suchen ist. In der Kleinstadt Bad Wimpfen. Dort sitzt der Chemiekonzern Solvay, europaweit einziger Hersteller von SF6 und vor einigen Monaten bereits im Fokus der Öffentlichkeit. Da war bekannt geworden, dass der Konzern, behördlich genehmigt, täglich mehrere Kilo der Ewigkeitschemikalie TFA in den Neckar leitete. Behördlich genehmigt ist auch der Ausstoß von SF6 in einem vorgeschriebenen Rahmen, den Solvay wohl massiv überschritten hat. 56 Kilo SF6 hat der Konzern für 2023 gemeldet. Die Frankfurter Forschenden berechnen 30 Tonnen, die in den Jahren 2020 bis 2023 im Schnitt jährlich in der Region ausgestoßen wurden. Darauf hat das Team um Professor Andreas Engel auch Umweltministerium und Regierungspräsidium in einem Treffen Anfang 2024 hingewiesen. Wie Umweltministerin Thekla Walker darlegt, sei man danach an das Chemieunternehmen Solvay herangetreten, um das mutmaßliche SF6-Leck zu beheben.
Wir haben es erkannt, analysiert und es hat ein ganzes Bündel an Maßnahmen gegeben, durch die auch eine deutliche Reduzierung der Emissionen erreicht werden konnte.
Doch Öffentlichkeit oder Umweltausschuss wurden über diesen Schritt nicht informiert. Mangelnde Transparenz wirft CDU-Vize Haser der Umweltministerin vor. Rechtliche Hürden führt Walker an.
Unser Recht sieht vor, dass sich Unternehmen dagegen wehren können, dass staatliche Stellen ihre Geschäftsgeheimnisse preisgeben. Hätten wir auf Verdacht, und das war zum Zeitpunkt der Debatte mit Professor Engel ein Verdacht, ein Indiz, darüber informiert, dass der betreffende Unternehmer der Verursacher sein könnte, ohne es rechtssicher nachweisen zu können, hätten wir eben im schlimmsten Fall auch schadensersatzpflichtig gemacht werden können.
Gerade als Ministerin eines Landes, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, bereits 2040 klimaneutral zu werden, muss sich Walker dazu Fragen gefallen lassen. Die Ministerin verspricht Aufklärung, wie es zu den Emissionen kam und warum diese nicht früher erkannt wurden. Ihre Kommunikation verteidigt sie.
Behörden dürfen nicht ohne gerichtsfeste Beweise, ja, das ist anstrengend, das fanden wir auch, beschuldigen, sofern nicht eine unmittelbare und konkrete Gefahr besteht. Das lag im rechtlichen Sinne nicht vor. Ich merke an, ich halte es auch das für überarbeitungswürdig?
Dass zumindest der Umweltausschuss in einer nicht öffentlichen Sitzung informiert hätte werden können, kritisiert Gabi Rolland, umweltpolitische Sprecherin der SPD.
Ich kann sie noch schlechter nachvollziehen als zuvor. Wir haben viele Möglichkeiten, vertraulich zu erfahren, dass wir ein Problem haben.
Nicht zufrieden mit den Erklärungen der Umweltministerin zeigt sich nach der Sitzung auch Raimund Haser von der CDU.
Ich hätte im Jahr 2024, in dem Moment, wo mir ein Wissenschaftler nachweislich sagt, du hast ein SF6-Problem in deinem Land, diese Nachricht veröffentlicht. Und ich glaube, das hätte sehr viele Dinge in Bewegung gesetzt und wir wären heute schon viel, viel weiter.
Derzeit ist am Fabrikgelände in Bad Wimpfen ein eng überwachter Testbetrieb zwischen Unternehmen und Land vereinbart. Eine Veröffentlichung, wie viel SF6 dort noch entweicht, steht noch aus. Klar scheint hingegen, der Fall Solvay belastet nicht nur die Umwelt, sondern auch das Koalitionsklima.
Moritz Werle berichtete für uns von der Sondersitzung des Umweltausschusses in Bad Wimpfen. Das Konsumverhalten, die Ernährungsweise hat Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck. Nach Angaben des nationalen Wasserfußabdrucks werden zum Beispiel rund 3290 Liter Wasser benötigt, um 1 Kilogramm Schweinefleisch zu bekommen. 1 Kilo Äpfel benötigt nur 280 Liter. Im anschaulichen Vergleich sind das 24 Badewannen voll Wasser für 1 Kilo Schnitzel und nur 2 Badewannen für 1 Kilo Äpfel. Doch Wasser ist nicht die einzige Ressource, die beim Lebensmittelkonsum Einfluss auf Umwelt und Klima nimmt. Eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hat sich nun mit dem ökologischen Fußabdruck der Ernährung beschäftigt und auch der Frage, welchen Einfluss die jeweiligen Kosten für die Umwelt auf den Preis von Fleisch oder Gemüse haben sollten. Ich bin nun mit Charlotte Plinke verbunden. Sie ist Erstautorin und Forschende beim PIK. Guten Morgen, Frau Plinke.
Guten Morgen, Frau Fecke.
Welchen Anteil hat denn der Lebensmittelkonsum in der EU am Wasserverbrauch? Nur, dass wir mal die Größenordnung am Anfang so ein bisschen verstehen.
Also, um genau diese Frage zu beantworten, haben wir uns mithilfe eines sogenannten Input-Output-Modells die gesamten Lieferketten des europäischen Konsums angeschaut und können so eben die Umwelteffekte, die global bei der Produktion von Lebensmitteln entstehen, den Haushalten in den 27 EU-Ländern zuordnen. Der Wasserverbrauch ist tatsächlich ein interessantes Beispiel. Lebensmittelkonsum hat einen Anteil von mehr als 2/3 des gesamten Wasserverbrauchs, der durch die europäischen Haushalte generiert wird.
Wasser ist erst das eine, was verbraucht wird oder anfällt. Wie steht es um die Treibhausgasemissionen?
Treibhausgasemissionen sind in dem Fall eine Ausnahme eigentlich innerhalb der Umwelteffekte, sind die einzige Kategorie, in der Lebensmittel weniger als 1/4 der gesamten Emissionen des Haushaltskonsums ausmachen. Einfach weil da eben noch sehr relevante andere Konsumverhalten dazukommen. Wir haben uns zusätzlich eben noch Dimensionen angeschaut, in der der Lebensmittelkonsum sehr relevant ist. Das ist einmal eben, wenn wir uns den Biodiversitätsverlust anschauen und die Landnutzung, die mit dem Konsum der Haushalte einhergeht. Und hier sehen wir, dass mehr als die Hälfte der von privaten Haushalten verursachten Landnutzung und sogar ca. 2/3 des Biodiversitätsverlusts auf die Ernährung zurückzuführen sind.
Können Sie denn dann vergleichen, wie eine fleischbasierte Kost gegenüber einer pflanzlich basierten Kost aussieht?
Ja, also wir können uns das genau anschauen in unseren Daten. Fleischbasierte oder besser gesagt tierische Produkte haben einen beachtlichen Anteil an den Umweltbelastungen. Was unsere Zahlen zeigen, ist, dass absolut gesehen tierische Produkte einen Anteil von circa 1/3 in Bezug auf Biodiversitätsverlust, Landnutzung und auch Stickstoffeintrag haben. Und bei Treibhausgasemissionen und Phosphoreintrag ist es sogar circa die Hälfte. Was dabei wichtig ist zu sagen, ist, dass das absolute Zahlen sind, die man immer im Verhältnis sehen muss zum gesamten Konsum. Also entscheidend für die Vergleiche ist eigentlich die Ressourcenintensität, also wie viel Umweltbelastungen pro Einheit eines Lebensmittels entstehen. Und hier zeigen sich sehr klare Unterschiede, dass tierische Produkte und insbesondere Fleischprodukte pro Einheit deutlich ressourcenintensiver sind als pflanzliche Lebensmittel.
Sie haben ja den Stickstoff- und Phosphorverbrauch kurz angesprochen. Dahinter steckt natürlich Düngung, Überdüngung, Eutrophierung. Das ist dieser ganze Themenkomplex, der da zu Buche schlägt, oder?
Korrekt.
Bilden denn die Preise für Lebensmittel die ökologischen Folgen der Produktion überhaupt ab?
Die kurze Antwort ist nein. Also es gibt aktuell eine große Lücke zwischen Preisen, die tatsächlich für Lebensmittel bezahlt werden, und den Kosten, die der Gesellschaft durch die Produktion entstehen. In der Ökonomie sprechen wir bei solchen Effekten von Externalitäten. Also in diesem Fall zum Beispiel wären das die Klimaschäden, der Biodiversitätsverlust, die Nährstoffüberschüsse, die von der Allgemeinheit eben getragen werden müssen, solange sie nicht im Preis berücksichtigt
werden. Also externe Kosten, die sozusagen obendrauf kommen.
Genau.
So kann man das nennen. Mhm.
Ja.
Sie sagen, dass die Preise eben nicht abgebildet, also der Preis für die ökologischen Folgen nicht abgedeckt werden an der Supermarktkasse. Wie kann man denn dagegen steuern?
Wir haben uns in unserer Studie zwei ganz konkrete Politikmaßnahmen angeschaut und ermittelt, in welchem Umfang diese die negativen Auswirkungen des Lebensmittelkonsums auf die Umwelt reduzieren können. Wir haben uns zum einen angeschaut, welche Effekte es hätte, wenn man die Mehrwertsteuervergünstigung auf Fleischprodukte abschafft. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass in 22 von 27 Ländern der EU aktuell Fleischprodukte zu einem reduzierten Mehrwertsteuersatz verkauft werden. Und indem man diese reduzierte Mehrwertsteuer anhebt auf den normalen Satz, würden Fleischprodukte eben relativ teurer werden, sodass Haushalte ihren Konsum hin zu relativ günstigeren, nicht fleischbasierten Lebensmitteln verlagern. Administrativ gesehen ist das eine vergleichsweise einfache Politikmaßnahme und einfach dadurch, dass in der Entscheidungshoheit eines jeden einzelnen EU-Landes festgelegt wird, welche Produkte in welche Kategorie fallen, wäre das eben administrativ relativ einfach umsetzbar. Wir haben die Effekte von solch einer Reform der Mehrwertsteuer verglichen mit einem CO2-Preis auf Lebensmittel von ca. 52 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent. Das wäre der Preis, der zu der gleichen Reduktion an Treibhausgasemissionen führen würde wie die Mehrwertsteuerreform. Vielleicht kurz zur Einordnung, 52 Euro ist knapp unter dem CO2-Preis, der in Deutschland aktuell im Verkehr- und Gebäudebereich erhoben wird. Und eben durch diesen CO2-Preis würden die Preise aller Lebensmittel proportional steigen zu den Emissionen, die in den Lebensmitteln enthalten oder in der Produktion aufkommen. Das heißt, ökonomisch gesehen wäre das die zu bevorzugende Politikmaßnahme, da sie die Umweltschäden eben deutlich präziser im Preis erfasst. Mhm. Man muss allerdings sagen, dass so eine Maßnahme natürlich auch administrativ komplex ist und zumindest kurzfristig vermutlich nicht realisierbar wäre.
Wie man die ökologischen Kosten der Lebensmittelproduktion einpreisen könnte, das hat Charlotte Plinke vom PIK untersucht. Vielen Dank für das Gespräch. Die ungünstige Kombination aus steigenden Temperaturen und dadurch schmelzenden Gletschern bedroht die Wasserversorgung von Millionen Menschen weltweit, denn die Gletscher sind ein riesiger Süßwasserspeicher. Auch die Seen- und Grundwasserspeicher werden in vielen Regionen immer kleiner. Das warnte gestern Abend der veröffentlichte Bericht der UN-Universität in Kanada. Die Forschenden sprechen darin von einer globalen Wasserinsolvenz, weil viele Wassersysteme auf der Welt dauerhaft übernutzt bzw. bankrott sind. Jan Tolzmann kennt die Details.
Gletscher oder Moore gelten vielerorts noch als verlässliche Wasserreserven. Doch Forschende um Kaveh Madani, Direktor des UN-Instituts für Wasser, Umwelt und Gesundheit in Toronto, warnen vor einer trügerischen Sicherheit. Ihr neuer Bericht an der UN-Universität basiert auf globalen Langzeitbeobachtungen und Satellitenmessungen. Er wurde nun bei den Vereinten Nationen in New York vorgestellt. Der Befund ist deutlich. Die Welt lebt bereits im Zustand einer globalen Wasserinsolvenz. Viele Seen, Flüsse, Grundwasserleiter und Gletscher sind so stark übernutzt, dass frühere Wasserzustände nicht mehr erreichbar sind. Kaveh Madani erklärt.
Das bedeutet, dass so viele Systeme ihre Kipppunkte überschritten haben, dass die gesamte globale Risikolandschaft beeinträchtigt wird, da wir durch das Klimasystem, den Wasserkreislauf, aber auch durch Handel, Wirtschaft, Migration, Politik und so weiter miteinander verbunden sind.
Fast die Hälfte der Weltbevölkerung leidet mindestens einen Monat im Jahr unter Wassermangel. Und weil rund 70% der großen Grundwasserleiter überbeansprucht sind, sinkt in vielen Regionen der Boden ab, besonders in Küstengebieten, wo das langfristig rund 2 Milliarden Menschen gefährdet. Das bedeutet, weltweit sind bereits mehr als 6 Millionen Quadratkilometer dauerhaft von solchen Bodensenkungen betroffen. Fast 5% der globalen Landfläche. Mohamed Turian, Geodät an der Universität Stuttgart, war ebenfalls an der Studie beteiligt. Der gebürtige Iraner sieht noch ein völlig anderes, grundlegendes Problem. Den Umgang der Gesellschaft mit dieser Realität.
Man muss akzeptieren, dass es kein Zurück mehr gibt. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Man muss die verbleibende Wasser- und Naturressourcen schützen. Auch gerade in vielen Ländern, das sehen wir trotz der Formationen, die da sind. Weiß jeder, dass Wasser knapp ist, aber trotzdem werden die Naturressourcen nicht geschützt.
Was das konkret bedeuten kann, zeigt sich dort, wo Wasserknappheit längst zum politischen Faktor geworden ist.
Im Iran gerade ist die Demonstration und hat begonnen mit etwas wirtschaftlicher Lage. Und am Anfang gab es eine Studie, es gab eine große Korrelation, wo Wasserprobleme gibt und wo Demonstrationen geben. Das konnte man ganz genau sehen.
Denn die Wasserverluste sind enorm. Jedes Jahr gehen allein im Iran 15 Kubikkilometer des Gesamtwasserspeichers dauerhaft verloren. Etwa rund ein Drittel des Bodensees. Der Bericht zeigt allerdings auch, gerade angesichts solcher Verluste bietet ein bewusster Umgang mit Wasser eine bislang unterschätzte Chance. Kaveh Madani:
In dieser zersplitterten Welt kann es ein gemeinsames Fundament für die Einheit innerhalb und zwischen Nationen bilden. Es gibt Probleme zwischen links und rechts, zwischen Konservativen und Liberalen, zwischen dem globalen Süden und Norden. Wasser aber ist unsere gemeinsame Basis. Nicht jeder versteht die Bedeutung von CO2-Konzentrationen, aber alle verstehen, was Wassermangel bedeutet. Das ist der hoffnungsvolle Aspekt daran.
Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bisher viel zu wenig gegen den Wassermangel unternommen würde, betont Madani. Begriffe wie Wasserstress oder Wasserkrise verharmlosten die Lage. Eine Wasserkrise sei vorübergehend, vielerorts gebe es aber kein Zurück zur Normalität mehr. Selbst ein wasserreiches Land wie Deutschland verliert im Jahr fast 1 Kubikkilometer Wasser. Das entspricht der Wassermenge, mit der eine Stadt wie Berlin mehrere Jahre versorgt werden könnte. Und weil Wasser, Klima und Ernährung eng zusammenhängen, verstärken sich die Probleme gegenseitig. Die Geografin Marielle Evers von der Universität Bonn war nicht an der Studie beteiligt. Die Forscherin ordnet ein, was sie für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland konkret bedeutet. Etwa beim Konsum alltäglicher Produkte.
Wenn ich überlege, wo die Produkte herkommen, die ich konsumiere, das hat natürlich auch viel mit der Wassernutzung zu tun. Die Avocado aus Südafrika ist ein recht bekanntes Beispiel. Also in Ländern, wo sowieso Wasserknappheit herrscht, werden oftmals wasserintensive Produkte hergestellt.
Was wir also essen, kaufen und importieren, entscheidet auch über die Wasserreserven. Weit über unsere regionalen Grenzen hinaus.
Jan Tolsmann stellte uns den UN-Wasserreport vor. Das Bundeskabinett hat heute ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Rolle von Umweltverbänden bei gerichtlichen Klagen einschränkt. Gegen große Infrastrukturprojekte sollen ihre Klagen in Deutschland in Zukunft keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Das würde zum Beispiel Autobahnprojekte oder den Bau von Kraftwerken betreffen. Die Umweltverbände kritisieren diese Pläne. Meine Kollegin Gudula Geuter im Hauptstadtstudio hat für uns den Prozess beobachtet. Gudula, welche Rolle haben denn die Verbände wie die Deutsche Umwelthilfe, der NABU oder BUND in solchen Verfahren überhaupt?
Na, wir haben ja eigentlich ein Rechtssystem, in dem es um Rechtsschutz in eigenen Belangen geht. Das heißt, es kann eigentlich nur klagen, wer selbst unmittelbar betroffen ist. Und davon gibt es wenige Ausnahmen. Eine solche Ausnahme ist diese Möglichkeit von Umweltverbänden sozusagen als Anwalt der Umwelt aufzutreten, weil es im Zweifel sonst gar niemanden gibt, der das tun kann. Deswegen gibt es auch internationale Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist, um solche Klagen zu ermöglichen, insbesondere die Aarhus-Konvention. Wie nehmen die Umweltverbände das jetzt wahr? Ziemlich zurückhaltend, muss man sagen. Von 2021 bis 2023 hat es 69 solche Verfahren gegeben und in den 4 Jahren davor waren es 63. Offenbar, was ja auch nicht ganz fernliegend ist, schauen die Verbände da auch, wo sie ihre Ressourcen einsetzen. Mehr als jede zweite Klage wegen Verstößen gegen Umwelt- und Naturschutzrecht war erfolgreich. Und zwar geht es in den Klagen zunehmend um Artenschutz oder es wird gegen den Abschuss von Wildtieren geklagt. Im Vergleich geht es in den letzten Jahren weniger um Klagen gegen Eisenbahnprojekte, Straßen und Windräder.
Warum soll denn das Gesetz jetzt geändert werden?
Ja, interessanterweise musste das Gesetz mit dem schönen Namen Umweltrechtsbehelfsgesetz zugunsten der Verbände geändert werden. Ich habe es gesagt, es gibt internationale Verpflichtungen und vor allem soll die Klagemöglichkeit den Verbänden für mehr Themen als bisher eröffnet werden. Unter anderem geht es da um Wasser. Und es müssen auch internationales Recht mehr Verbände als bisher klagen dürfen, auch solche, die nicht mitgliederbestimmt sind. Das betrifft unter anderem den WWF oder einen Verband wie Greenpeace. All das ist jetzt sozusagen Strich drunter die Habenseite für die Verbände. Aber dieses Gesetzgebungsverfahren wird dann gleichzeitig dafür genutzt, die Möglichkeiten der Verbände einzuschränken, weil Planungsverfahren beschleunigt werden sollen. Die Verbände bestreiten, dass das zielführend ist. Aber in jedem Fall gilt das in mehrfacher Hinsicht. Die wichtigsten sind erstens, Verbände müssen sich immer wieder neu, alle 5 oder 10 Jahre anerkennen lassen. Das dürfte vor allem für kleine Verbände eine Hürde sein. Zweitens, es soll verhindert werden, dass Verbände erst vor Gericht Argumente vorbringen, die sie vorher im Verwaltungsverfahren noch nicht genannt haben. Das ist vor Gericht nicht ganz ungewöhnlich. Das soll hier aber deutlich ausgeweitet werden, insbesondere wenn ein Verband vorher gar nicht dabei war. Was kann das bedeuten? Stellen wir uns vor, es wird gegen einen Castortransport geklagt und man hat vorher nicht an die Gefahr von Drohnen gedacht oder das Argument nicht vorgebracht. Dann ist eben die Frage, ist das eine Gefahr, auf die die Kläger auch vorher schon hätten kommen müssen? Und sehr wichtig noch ein dritter Punkt, Klagen sollen keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Bei großen Infrastrukturprojekten ist es jetzt schon meistens so, aber geht es nach dem Kabinett, jetzt nach diesem Entwurf, dann soll die Ausnahme zur Regel werden und das heißt entweder es werden schneller Fakten geschaffen, also zum Beispiel Bäume gefällt, oder, und das wird in der Regel das Ergebnis sein, das Umweltrecht wird sich mehr als bisher in Eilverfahren abspielen, eben zugunsten der Planungsbeschleunigung, was in diesem Punkt auch tatsächlich zu einer Beschleunigung führen dürfte.
Eigentlich fordern ja nicht nur die Verbände wie die Deutsche Umwelthilfe, sondern auch der Deutsche Anwaltverein noch eine ganz andere Erleichterung für ihre Arbeit. Sie wollen nämlich, dass sie nicht mehr nur in bestimmten Verfahren klagen können, sondern ganz allgemein, wenn es um Umweltfragen geht. Was würde das denn bedeuten?
Ja, die Verbände sagen, es würde bedeuten, dass sie nicht mehr umständlich vor Gericht im Zweifel erstreiten müssen, dass sie überhaupt klagen können. Also da geht es um die Zulässigkeit. Aber tatsächlich, das kommt so harmlos daher, wäre das ein sehr, sehr weitgehender Schritt. Ich habe es ja gesagt, ein solches Klagerecht ohne Betroffenheit ist ohnehin schon die Ausnahme. Aber bisher ist wenigstens noch definiert, warum gegen wen geklagt werden kann. Was die Verbände sich wünschen, ist stattdessen so eine Art Generalklausel. Das würde sie zu einer Art Ombudsleuten machen und das wäre vielleicht ein Systembruch, vor allem aber auch in der Sache selbst tatsächlich sehr weitgehend.
Was die Änderung beim Verbandsklagerecht bedeutet, erklärte uns Gudula Geuter im Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Das größte Atomkraftwerk der Welt in Japan wird wieder hochgefahren. Für Betreiber TEPCO ist es die erste Inbetriebnahme seit dem 2011 havarierten AKW Fukushima. Thorsten Ifland mit Details.
Weil im Testbetrieb ein automatischer Alarm nicht auslöste, hat sich der Neustart des Reaktors um einen Tag verzögert. Jetzt aber haben die Behörden grünes Licht gegeben und Block 6 im größten Atomkraftwerk der Welt kann wieder ans Netz gehen. Anwohner protestieren, da in ihren Augen vor allem die Evakuierungskonzepte im Falle eines Erdbebens oder Tsunamis nicht ausreichend sind. Das AKW Kashiwazaki-Kariwa liegt in einer seismisch sehr aktiven Zone, musste in der Vergangenheit schon einmal wegen Erdbebenschäden vom Netz genommen werden. Betreiber TEPCO ließ deshalb unter anderem einen 15 Meter hohen Schutzwall an die Küste des Japanischen Meeres bauen. Politisch ist die Wiederinbetriebnahme ausdrücklich gewollt. Für die Regierung ist die Kernenergie der Schlüssel für Energiesicherheit, geopolitische Unabhängigkeit und Klimaschutz.
Thorsten Ifland war das für uns. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit der Sendung Information am Mittag und Christoph Heinemann. Dort spricht er unter anderem mit Jürgen Trittin über die Krisenstimmung in Davos. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht noch einen schönen Tag.